Ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie man so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregte mir Widerwillen. Und doch, dass wir Menschen, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müssen, das ist töricht, das ist klug, das ist gut, das ist bös. Was will das alles heißen? Haben wir deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wissen wir mit Bestimmtheit, die Ursache zu entwickeln? Warum sie geschah? Warum sie geschehen musste? Zugegeben, gewisse Handlungen bleiben lasterhaft, sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen. Diebstahl ist ein Laster. Aber derjenige, der um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu retten auf Raub ausgeht? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert. Ihr sagt, das ist ganz was anderes, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als Trunkener, als Wahnsinniger angesehen wird. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn. Und beides reut mich nicht. Ich habe in einem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreiten musste. Es ist unerträglich, fast einem jeden bei halbwegs einer freien, edlen, unerwarteten Tat nachrufen zu hören, der Mensch ist trunken, der ist närrisch. Ist es wirklich leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen? Hier ist nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist. Seht doch den Menschen an in seiner Eingeschränktheit. Wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt. Und doch, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl von Freiheit. Und dass er diesen Kerker verlassen kann. Wann er will. Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, aber Gesellschaft habe ich keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muss. Es mögen mich ihrer viele und hängen sich an mich. Und da tut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht. Die Leute hier sind wie überall. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen- und Treuherzigkeit sich herumzuspaßen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das tut eine ganz gute Wirkung auf mich. Nur muss mir nicht einfallen, dass noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern und die ich sorgfältig verbergen muss. Ach, das engt das Herz so ein. Und doch, missverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinem. Wenn ich die Einschränkungen so ansehe, in welche die forschenden und tätigen Kräfte des Menschen eingesperrt sind, wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit da hinausläuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern? Dass man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt, das alles macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Wer in seiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, wer da sieht, wie artig jeder Bürger, dem's wohl ist, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustutzen weiß, und wie unverdrossen dann doch auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessiert sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen, ja, der ist still und bildet auch seine Welt aus sich selbst. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich weiß nicht. Einen Engel? Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande zu sagen, wie sie vollkommen ist. Warum sie vollkommen ist. So viel Einfalt, bei so viel Verstand. So viel Güte, bei so viel Festigkeit. Und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Ach, das ist alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage. Leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihrer selbst ausdrücken. Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klaviere spielt mit der Kraft eines Engels. So simpel und so geistvoll. Es ist ihr Leiblied und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift. Was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe? Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht? Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand. Und wenn's nichts wäre als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück. Tanzen muss man sie sehen. Sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, als wenn das eigentlich alles wäre. Als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände. Und in dem Augenblick, gewiss, da schwindet alles andere vor ihr. Junge Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich dann auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, unbedeutenden Mädchen die Hand und es wurde ausgemacht, dass ich mit meiner Tänzerin und ihrer Tante nach dem Orte der Lustbarkeiten hinausfahren und auf dem Wege Charlotte mitnehmen sollte. Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennenlernen. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht verlieben, sagte meine Gesellschafterin. Wieso, sagte ich. Sie ist schon vergeben. An einen sehr braven Mann, der weggereist ist, weil sein Vater gestorben ist. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. Ich war ausgestiegen und als ich in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten 6 Kinder, von 11 zu 2 Jahren, um ein Mädchen von schöner Gestalt, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment, meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen. Wir hatten uns kaum zurechtgesetzt, als die Tante Lotte fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte. »Nein«, sagte Lotte, »es gefällt mir nicht, Sie können's wiederhaben, das vorige war auch nicht besser.« Ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte. Ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand. Wie ich mich unter dem Gespräche in ihren schwarzen Augen weidete. Wie die lebendigen Lippen und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen. Wie ich in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken oft die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte. Als wir bei dem Fest anlangten, stieg ich aus wie ein Träumender und war so in Träumen in der dämmernden Welt verloren. Wie wir tanzten. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herumzufliegen, dass alles ringsumher verging. Ich tat den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, nie mit einem anderen tanzen sollte als mit mir. Wie wir so tanzen, kommen wir an eine Frau, die mir merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotte lächelnd an und hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert. Zweimal.
Albert? Albert?
Er ist Albert.
Nein, nein, Albert ist der liebste und beste Mensch. Solange ich Lottes schwarze Augen offen sah, solange hatte es keine Gefahr. Sonne, Mond und Sterne konnten ruhig ihre Wirtschaft treiben, ich wusste weder, dass Tag noch dass Nacht ist. Und die ganze Welt verlor sich um mich her. Ungefähr eine Stunde von hier liegt ein Ort, den sie Walheim nennen. Ich trank einen Kaffee dort und las. Da kam ein Bauernbursch aus einem benachbarten Hause, und da mir sein Wesen gefiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umständen, und er erzählte mir, dass er bei einer Witwe in Diensten sei. Er sprach so vieles von ihr und lobte sie dergestalt, dass ich bald merken konnte, er sei ihr mit Leib und Seele zugetan. Sie sei nicht mehr jung, sagte er, sie sei von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heiraten, und aus seiner Erzählung leuchtete so merklich hervor, wie schön, wie reizend sie für ihn sei, wie sehr er wünsche, dass sie ihn wählen möchte, um das Andenken ihres ersten Mannes auszulöschen. Es sprechen keine Worte die Zartheit aus, die in seinem ganzen Wesen und Ausdruck war. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über sein Verhältnis zu ihr ungleich denken und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte. Ich habe in meinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Verlangen nicht in dieser Reinheit gesehen. Ja, ich kann sagen, nicht in dieser Reinheit gedacht und geträumt. Aber bald offener gestand er mir seine Fehler, klagte mir sein Unglück. Er erzählte, dass sich die Leidenschaft zu seiner Witwe in ihm tagtäglich vermehrte, dass er zuletzt nicht gewusst habe, was er tue, wo er mit dem Kopf hingesollt. Er habe weder essen, noch trinken, noch schlafen können, es habe ihm an der Kehle gestockt, er sei als wie von einem bösen Geist verfolgt gewesen, bis er eines Tags, als er sie in einer oberen Kammer gewusst, ihr nachgegangen, ja vielmehr nachgezogen worden sei, und da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, habe er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen. Er wisse nicht, wie ihm geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, dass seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen und dass er nichts sehnlicher gewünscht hat, als dass sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt, welche Nähe sie ihm vergönnet. Er wiederholte die lebhaftesten Beteuerungen, dass er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, dass er sie liebe und schätze wie vorher und dass er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, dass er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sei. Sie erwehrte sich sein, ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, und dieser habe ihn gleich hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, dass die Frau, selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Und so würde es mir gehen. Und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen als der arme Unglückliche. 25. Juli. Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte. Alle Tage unterliege ich der Versuchung und verspreche mir heilig, morgen willst du einmal wegbleiben. Und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. 24. November. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gegangen. Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit 1000 Küssen antworten? 30. August. Unglücklicher, bist du nicht ein Tor? Betrügst du dich nicht selbst? Was soll all diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr als an sie. 13. Juli. Nein, ich betrüge mich nicht. Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schicksal. Ja, ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, dass sie, oh, darf ich den Himmel in diesen Worten aussprechen, mich liebt. Mich liebt! Albert, ich danke dir! Ich danke dir, dass du mich betrogen hast! Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde, und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottes Bild von der Wand zu nehmen und zu begraben. Nun seid ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier? Nun, so soll's bleiben. Ich bin ja auch bei Ihnen. Ich bin unbeschadet in Lottens Herzen. Ja, ich hab den ersten Platz darin und will und muss ihn behalten. Darf ich es sagen? Warum nicht? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm. Albert ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens zu füllen. Ich begreife manchmal nicht, wie ein anderer sie liebhaben kann. Liebhaben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe. Nichts anders kenne, noch weiß, noch habe als sie. Ohne sie wird mir alles zu nichts. Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele. Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, dort stehen ihre schwarzen Augen. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da. Wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir. In mir füllen die Sinne meiner Stirne. Ohne sie wird mir alles zu nichts.
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 Wenn ich nun gegangen bin, wenn ich aus diesem Kreise geschieden bin, wie lange wird sie die Lücke fühlen, die mein Verlust in ihr Schicksal reißt? So vergänglich ist der Mensch, dass er auch da, wo er seines Daseins einzige Gewissheit hat, da, wo er den einzig wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, dass er auch da verlöschen, verschwinden muss, und das so bald. Ich möchte mir manchmal die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. Und doch, die Liebe und Freude und Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird der andere mir nicht geben. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den anderen nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht. Und doch sah sie denn nicht, fühlte sie denn nicht, dass sie ein Gift bereitet hat, das mich und sie zugrunde richten wird? Und ich mit voller Wollust schlürfte den Becher aus. Was sollte der gütige Blick, mit dem sie mich oft, nein, nicht oft, aber doch manchmal angesehen hat? Das Mitleiden, das ich auf ihrer Stirne zeichnete. Sie fühlte doch, was ich dulde. Sie fühlte, was ich dulde. Letzte Nacht. Ich zittere es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen. Fest an meinem Busen gedrückt und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendlichen Küssen. Sie liebt mich. Sie liebt mich.
Hallo Lotte. Wenn du dieses hörest, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinnen, wie sich all das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf die Knie und zuletzt stand er da, ganz fest. Dieser letzte, einzige Gedanke:
Ich will sterben. Ich opfere mich für dich. Ja, Lotte, warum sollte ich's verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg, und das will ich sein. In diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden. Dich. Mich. So sei es denn. Wenn du hinaufsteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam. Und dann blicke hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Schein der sinkenden Sonne hin und her wiegt. Das ist der letzte Abend. Der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort. Der letzte. Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft? Und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben? Was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen, aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein und einen Augenblick getrennt, geschieden. Vielleicht auf ewig? Nein, nein, Lotte, nein. Wie kann ich vergehen? Wie kannst du vergehen? Wir sind ja. Vergehen? Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall ohne Gefühl für mein Herz. Tod. Lotte, eingescharrt der kalten Erde. So eng, so finster. Oh, vergib mir, vergib mir. Gestern. Es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. Zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein innig Innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl, sie liebt mich. Sie liebt mich. Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte. Neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Dieser Arm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert. Dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt, sie ist mein. Du bist mein. Ja, Lotte, auf ewig. Ich gehe voran, bis du kommst, und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir in ewigen Umarmungen. Wir werden sein. Wir werden uns wiedersehen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben werden. Du hast sie berührt, geheiligt. Die blassrote Schleife, die du am Busen anhattest, als ich dich zum ersten Male traf, diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstag schenktest du sie mir. Ich dachte nicht, dass der Weg mich hierher führen sollte. So sei es denn. Lotte! Lotte, leb wohl.
Lebe wohl.